viel mal für das Lied. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind zu dem Thema Leid, wenn du Gott nicht mehr verstehst. Es passieren ja wirklich ganz, ganz viele schreckliche Sachen. Sie können irgendwann einmal Tagesschau anschauen, Sie können Nachrichten hören, Sie können im Internet rumsurfen oder Zeitung lesen. Und Sie lesen praktisch an jedem Tag etwas Schlimmes. Sie lesen von Krieg, Sie lesen von Terror. Sie haben das sicher mitbekommen, der Hurricane Irma, der da jetzt tatsächlich auf Florida zugehen wird. Und man hat den Eindruck, man kann nichts machen. Sie haben vielleicht auch gehört, dass es ein furchtbares Erdbeben gegeben hat. Eines der schrecklichsten Erdbeben in Mexiko. Und auch da hat es wieder einfach eine ganze Reihe von Toten gegeben. Ich weiss nicht, wie Sie mit solchen Schreckensnachrichten umgehen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich verdränge. Wenn ich alles, was ich so höre, alles, was auf dieser Welt passiert, wenn ich das alles so auf mich einwirken lassen würde, dann würde ich durchdrehen. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass man halt einfach in vielen Fällen die Nachrichten hört und auch irgendwo das auf die Seite schiebt und einfach sagt, okay, es betrifft mich ja jetzt nicht unbedingt selber. Aber dann erleben wir alle auch im engeren Umfeld schreckliche Sachen und da können wir dann oft eben nicht mehr verdrängen. Wir haben das zum Beispiel erlebt in unserer Kirche, wo wir als Ehepaar seit vielen, vielen Jahren in- und ausgehen. Vor Jahren, an einem Silvesternachmittag, hat eine Familie im Garten gespielt. Man hat einen Schneemann gebaut und plötzlich ist das jüngste Kind verschwunden gewesen. Man hat angefangen, das Kind zu suchen und hat es dann gefunden, tot, unter der Schneemasse. Dann sind einige Monate vergangen und dann ist eine relativ junge Mutter an Krebs gestorben. Und es sind wieder ein paar Monate vergangen und dann ist sie gestorben. Sie hat hinterlassen 5 Burschen. So im richtigen Alter, wo sie eigentlich das Mami dringend nötig haben. Dann sind etwa 3 Jahre vergangen, dann ist ein Familienvater auf dem Heimweg von der Arbeit tödlich verunfallt. Dann ist eine liebe Freundin von uns vor vielen Jahren viel zu früh an Krebs gestorben. Und so könnte ich Ihnen noch ein ganzes paar Beispiele zeigen, die im engeren Umfeld passiert ist. Gerade in den letzten paar Wochen. Sie haben mindestens teilweise das sicher mitbekommen. Ein Pastor von der Freie Evangelischen Gemeinde, er war mein Praktikant in Efretiken, war in der Ferien mit dem Mountainbike unterwegs, sie hatte einen ganz schrecklichen Unfall gehabt und ist jetzt querschnittgelähmt. Ein Mensch, der mir viel bedeutet hat, der bis heute auch eine Beziehung war. Oder Sie haben vielleicht gehört, vor wenigen Wochen bei einem Aufbau von einem Open Air, wo plötzlich beim Aufbau ein anderer Pastor von der FEG tödlich verunfallt. Es ist keine Frage, wenn man solche Sachen erlebt in seinem engeren Umfeld, dann tauchen natürlich schon Fragen auf. Und da taucht die Frage auf, wo du, Jonas, schon gestellt hast bei der Einleitung, nämlich die Frage, wo ist denn Gott? Wie ist so etwas überhaupt möglich? Und wenn man dann konsequent weiter fragt, dann taucht die Frage auf, ist Gott vielleicht gar kein Gott von der Liebe? Oder es könnte ja sein, dass das irgendwo ein christliches Überbleibsel ist, wo man am besten so schnell wie möglich vergessen könnte. Vielleicht ist Gott ja ein Satan, das wäre ja auch möglich, wo sich wirklich freut darüber, wenn man einfach leidet. Oder eine andere Frage taucht auf. Es könnte ja auch sein, dass Gott nicht allmächtig ist. Das wäre ja auch möglich, dass Gott zwar helfen möchte, dass Gott ein Gott von der Liebe ist, aber dass er einfach begrenzt ist. Wissen Sie, junge Leute gefallen mir manchmal unglaublich. Und zwar deswegen, weil junge Leute unverschämt direkt sind. Und Teenager und Jugendliche haben mir schon auf den Kopf zugesagt, haben gesagt, weisst Beat, wir würden nie an deinen Jesus glauben. Also, wenn wir an etwas glauben würden, dann würden wir eher an Satan glauben. Weil es sieht doch so aus, wie wenn Satan stärker ist als Gott. Nur das Problem ist, wenn Gott nicht allmächtig ist, dann ist er nicht Gott. Und dann taucht eine weitere Frage auf, nämlich die Frage, gibt es vielleicht gar keinen Gott? Ja, so muss es sein, über dem Sternenzelt gibt es eben keinen himmlischen Vater. Der Himmel ist leer, der Atheismus hat eben trotzdem Recht. Also Sie merken, die Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu, ist eine Frage, die unseren Glauben angreift. Und wir müssen versuchen, darauf eine Antwort überzukommen. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Die Frage ist keineswegs eine moderne Frage. Es gibt ja immer wieder Menschen, die den Eindruck haben, sie haben jetzt wirklich das Ei vom Kolumbus gefunden. Also sie haben jetzt wirklich das Argument, warum sie nicht an Gott glauben. Und sie argumentieren so, dass sie sagen, also angenommen, es gibt einen Gott. Und angenommen, sie müssten einmal, so wie das in der Bibel steht, Rechenschaft abgeben für ihr Leben, dann hätten sie ein ganz gutes Argument, warum sie eben nicht an den Gott geglaubt haben. Eben, weil Gott so viel Leid zulässt. Die Eltern unter Ihnen mögen sich vielleicht noch erinnern an den früheren sehr bekannten Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Also er hat nichts mit Max und Moritz zu tun, sondern er war Jugendpfarrer in Essen. Und er hat einmal Folgendes erlebt, er ist an einem grossen Platz vorbeigekommen, da ist ein Mann auf einer Kiste gestanden und er hat mächtig lamentiert, eben gerade über die Frage, wie kann Gott so viel Leid zulassen? Plötzlich sieht der Pfarrer Busch und dann ruft er ihm so, ist ein Deutscher gewesen, ruft er ihm so zu, ha, da ist ja der Pfaffe, oder so richtig deutsch. Er soll mal herkommen. Und der Pfarrer Busch hat dann so später erzählt, also so einer freundlichen Einladung leistet man natürlich schon Folge. Und ist zu dem Mann gegangen und dann hat er losgelegt und hat gesagt, los mal Pfaff, wenn es einen Gott gibt, was ich ja nicht weiss. Aber angenommen, es gibt einen Gott und ich werde einmal vor ihn treten müssen, dann werde ich ihn fragen, Gott, warum hast du so viel Leid zugelassen? Warum hast du es zugelassen, dass Millionen und Abermillionen von Menschen auf dem Schlachtfeld zerfetzt worden sind? Warum hast du es zugelassen, dass Millionen von Menschen verhungert sind? Warum hast du es zugelassen, dass die junge Mutter einfach an Krebs gestorben ist? Warum? Und dann will ich zu dem Gott sagen, Gott tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. So ist er da gestanden, hat natürlich noch viele Leute geschrien, als ich da heute Abend schreien kann. Jetzt wissen Sie vielleicht, der Pfarrer Busch war ein äußerst origineller Typ. Und plötzlich hat er auch angefangen zu rufen. Er hat gesagt, jawohl, weg mit dem Gott. Gott tritt ab, ich will nichts mit dem Gott zu tun haben. 0,x war der Mann mucksmäuschen still. Dann hat er plötzlich seine Augen aufgerissen, hat angefangen zu stottern und hat gesagt, aber Sie sind doch Pfarrer. Da dürfen Sie doch nicht so reden. Und dann hat der Pfarrer Busch erklärt, jetzt hören Sie mir mal ganz gut zu. So ein Gott, bei dem Sie Ihr Maul so weit aufreißen können, den gibt es nur in Ihrer Fantasie. Den gibt es in Wirklichkeit nicht. Und darum kann ich natürlich zu so einem Gott ohne weiteres sagen, Gott tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber ich sage Ihnen etwas. Es gibt einen heiligen Gott. Es gibt einen gerechten Gott und vor diesem Gott werden Sie einmal treten müssen. Und dann wird Gott Fragen stellen. Er wird Sie fragen, warum hast du nicht an mich geglaubt? Warum hast du mich nicht geliebt? Warum hast du mich nicht verehrt? Warum hast du meine Gebote übertreten? Warum hast du gehasst? Warum hast du gelogen? Warum hast du nicht geliebt? Warum hast du die Ehe gebrochen? Und so weiter. Und dann werden Sie auf all diese Fragen keine Antwort wissen. Die Worte werden Ihnen wirklich im Hals stecken bleiben. Und dann wird Gott zu Ihnen sagen, hinweg mit dir, tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Es ist mir ein grosses Anliegen am heutigen Abend, Ihnen gerade am Anfang ganz deutlich zu sagen, die Frage, warum lässt Gott das zu, ist nicht irgendein Ruhepolster, auf das wir uns zurücklehnen und können sagen, jawohl, wir haben jetzt ein gutes Argument, warum wir nicht an Gott glauben. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, die Frage ist keineswegs eine moderne Frage. Ich bin ganz sicher, seit es die Bibel gibt oder seit es Menschen gibt, ist die Frage immer wieder gestellt worden. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auch die Bibel stellt die Frage. Und zwar noch relativ oft. Und es ist keine Frage, wenn die Bibel die Frage stellt, dann dürfen natürlich auch wir die Frage stellen. Ich will Sie wirklich ermutigen, wenn Sie sehr viel Leid erlebt haben, sehr viel Elend, wenn Sie Gott nicht mehr verstehen, dann schreien Sie es ihm entgegen. Er wird es vertragen. Er wird ihnen vielleicht keine Antworten geben, aber manchmal tut das einfach einmal gut. Der ganze Frust loslassen und sagen, Gott, wie kannst du nur so viel Leid zulassen? Ich verstehe das ganz einfach nicht. Also wenn er gesagt, die Frage ist keineswegs eine moderne Frage. Sogar die Bibel stellt die Frage. Aber jetzt ist interessant, auf der einen Seite stellt die Bibel die Frage und auf der anderen Seite sagt die gleiche Bibel mit gleicher Deutlichkeit, dass ein Mensch trotz allem Gott erkennen könnte. Wissen Sie ja was? Die Bibel sagt an der Natur, an der Schöpfung, an dem, was Gott geschaffen hat. Die Bibel sagt an einer Stelle, Gott ist zwar unsichtbar, man kann ihn nicht sehen, das ist wahr, aber schon immer haben Menschen seine Grösse und seine Herrlichkeit erkennen können an seinem Werk, an dem, wo er geschaffen hat. Ich weiss nicht, sind Sie schon mal am Meer oder in den Bergen in der Ferien gewesen? Und haben Sie schon mal so einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachtet, wenn die rote Scheibe hinter den Bergen oder im Meer versinkt, hinter dem Horizont? Haben Sie das schon mal erlebt? Oder wenn man so etwas erlebt, dann hat man irgendwo Ehrfurcht. Hat man irgendwo Eindruck, da muss es doch jemanden geben, der das geschaffen hat. Oder ich staune immer wieder über die Jahreszeiten. Der Frühling. Alles ist so hellgrün, alles blüht, dann kommt der Sommer, es wird alles dunkelgrün, dann kommt der Herbst, wartet Sie es ab, in wenigen Tagen ist das so, dann verändert sich das alles und wird so rotbraun und so rostbraun, ist alles schön. Oder dann schneit es, haben Sie auch Schnee im Rheintal? Oder dann schneit es und dann scheint die Sonne und alles glitzert da innen. Also wenn man so etwas erlebt, dann hat man doch den Eindruck, da muss es einen lebendigen Gott geben. Oder ich mag mich erinnern, ich habe unsere Kinder bekommen, und, also meine Frau hat sie natürlich bekommen. Und da habe ich zum ersten Mal unsere Elian auf dem Arm gehabt, das erste Töchterli. Ich sage Ihnen, die war winzig klein, aber bildhübsch. Also das war das schönste Kind, das je auf dieser Welt auf die Welt gekommen ist. Und dann sind nochmal zwei Kinder auf die Welt gekommen, die sind genauso schön gewesen. Und soll ich Ihnen sagen, jetzt sind nochmal drei Kinder auf die Welt gekommen, nämlich meine Enkel, und die sind nochmal so schön. Also alle sind wunderschön. Und noch viele andere natürlich auch. Auch ihre Kinder sind schön, das ist mir schon klar. Aber ich mag mich erinnern, ich hatte Denian auf dem Arm gehabt und ich habe gejubelt und habe gesagt, Gott, wie bist du doch einfach wunderbar. Und die Bibel sagt, als solche Sachen müsste ein Mensch erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Also sie spüren die Spannung. Auf der einen Seite sagt die Bibel, jawohl, sie greift unseren Glauben an, die Frage. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel, aber trotzdem müssten wir eigentlich erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und damit komme ich zum Zweiten, zur eigentlichen Frage. Warum lässt Gott das zu? Wenn ich Ihnen jetzt ein paar Antworten gebe, muss ich vorwegschicken, ich bin nicht der Ratgeber Gottes. Also es ist nicht so, dass ich auf alle Fragen eine Antwort weiss. Das wird mir immer wieder in der Seelsorge schmerzlich bewusst. Da rede ich manchmal mit Leuten, die klagen, die reden von ihren Problemen und Schwierigkeiten und ich sitze da und ich kann nur mitleiden. Ich habe keine Antworten. Und ich muss Ihnen sagen, auch heute Abend, ich kann Ihnen die Frage nicht restlos beantworten. Sie werden am Ende heimgehen und werden sagen, jawohl, das stimmt. Aber es bleiben einfach Fragen übrig. Aber ich werde Ihnen dennoch ein paar Antworten geben. Warum lässt Gott das zu? Eine erste Antwort. In sehr vielen Fällen wissen wir nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Und ich sage Ihnen, die Antwort ist nicht billig. Überlegen Sie mal, wie klein ist der Mensch nur gegenüber einem unendlichen Universum. Man weiß ja nicht genau, wie gross das ist. Es ist wachstümlich. Wie noch viel, viel grösser ist der lebendige Gott. Überlegen Sie mal, wie klein sind wir Menschen. Also wir sind ja kleiner als ein Sandkorn. Und ich sage Ihnen, es würde uns Menschen gut anstehen, wenn wir manchmal ein bisschen demütiger wären. Und einfach würde zugeben, wir wissen in vielen Fällen nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Die Bibel bestätigt das. Die Bibel sagt an einem Ort, wie gross ist doch Gott. wie unendlich sein Reichtum, seine Gedanken, wie tief seine Weisheit, wie unbegreiflich seine Entscheidungen und Pläne. Wer könnte Gottes Absicht jemals erahnen? Wer könnte Gottes Ratgeber sein? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, es würde uns unglaublich gut anstehen, wenn wir als Menschen ein bisschen bescheidener wären und einfach würden zugeben, wir wissen in vielen Fällen nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Aber weil er Gott ist, macht er keinen Fehler. Warum lässt Gott das zu? Eine zweite Antwort. In ganz vielen Fällen ist nicht Gott schuld am Leid und Elend, sondern wir Menschen. Und jetzt bitte ich Sie einfach, denken Sie mal ganz gut mit. Wenn man alles Leid und alles Elend, das durch Menschen verursacht worden ist, einfach einmal wegtun würde, dann gäbe es nur noch wenig Leid und Elend auf dieser Welt. Ist das richtig? Ganz sicher. Wer ist schuld am Krieg und am Terror? Gott. Das ist doch der Mensch, das ist der Hass, das ist der Groll, das sind die Aggressionen, das ist der Neid, das ist die Eifersucht. Wer ist schuld, dass Millionen von Menschen auf dieser Welt verhungern? Und ich muss Ihnen sagen, nicht Gott, sondern wir. Es gibt weltweit immer noch mehr als genug Nahrungsmittel. Das heisst, das Ganze ist ein Verteilerproblem. Und ich weiss nicht, ob Sie sich bewusst sind, aber wir in der westlichen Welt leben eigentlich auf Kosten von diesen armen Menschen. Das heisst mit anderen Worten, an ganz viel Leid und an ganz viel Elend ist eben nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Jemand hat einmal gesagt, das Tier im Mensch. Und schauen Sie, da müssen wir von einer liebgewordenen Vorstellung wegkommen. Ich weiss schon, dass ganz viele Menschen den Eindruck haben, der Mensch ist eigentlich gut. Manche sagen, er hat mindestens einen guten Kern in sich. Jemand hat sogar mal gesagt, er hat einen göttlichen Funken in sich. Er ist Gott am Miniatur. Aber die Bibel ist da viel realistischer. Und wenn ich die Welt anschaue, was da alles läuft, an Bösen, muss ich sagen, die Bibel hat wirklich recht. Die Bibel sagt nämlich, dass der Mensch bös ist, und zwar von Jugend an. Und die Bibel sagt auch, warum der Mensch nicht funktioniert. Ganz einfach, weil er nicht angeschlossen ist an Kraft und Liebesquellen von Gott. Weil er eben nicht in dieser tiefen und engen Liebesbeziehung zu Gott lebt, wie das nötig wäre und wie das auch möglich wäre. Darum funktioniert er nicht. Und darum gibt es so viel Leid und Elend. Jetzt wehren Sie sich natürlich und sagen, Moment mal, wegen mir hat es noch nie einen Krieg gegeben. Das glaube ich Ihnen. Aber wissen Sie auch, warum? Wir haben gar nicht die Macht dazu. Aber überlegen Sie mal, wie viel Kleinkrieg haben wir schon entfacht, zum Beispiel in der Ehe oder in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Wir wären doch in der Lage dazu. Sie sagen, wegen mir ist noch nie ein Mensch verhungert, glaube ich Ihnen auch. Aber mal ehrlich, Hand aufs Herz. Sind wir uns nicht oft selber die Nächsten? Eine Frau hat einmal gesagt, und ich habe gedacht, sie trifft den Nagel auf den Kopf. Sie hat gesagt, mein eigenes Hemd sitzt mir immer noch am nächsten auf der Haut. Und ich habe gedacht, genau so ist es. Verstehen Sie, an ganz viel Leid und an ganz viel Elend ist nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde es einfach nicht fair, dass viele Menschen Gott gegenüber mehr oder weniger gleichgültig leben. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ballen sie die Faust, richten sie gegen Gott und sagen, Gott, wie kannst du nur? Aber an ganz viel Leid und an viel Elend ist nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Warum lässt Gott das zu? Warum schweigt Gott? Bevor ich Ihnen den nächsten Punkt sage, muss ich Sie vorwarnen. Das ist nichts für schwache Nerven. Haben Sie starke Nerven? Ich würde Ihnen das gerne sparen, aber ich kann es nicht, weil es eine Aussage von der Bibel ist. Warum schweigt Gott? Schweigen von Gott ist manchmal der Anfang vom Gericht von Gott. Der Tolstoi hat einmal gesagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott einfach nicht mehr hinschaut. Und die Bibel lehrt sehr deutlich, dass die Hölle eben in vielen Fällen nicht erst im Jenseits anfängt, sondern bereits in dem Leben. Wenn ein Mensch zum Beispiel ein halbes Leben lang nichts von Gott wissen will, wenn er sich einem Rufen von Gott immer wieder widersetzt, wenn er sein Herz Gott gegenüber verstockt, dann kommt der Augenblick, dass Gott einem Menschen nichts mehr zu sagen hat. Oder anders ausgedrückt, sie können eine Grenze von der Gleichgültigkeit Gott gegenüber oder eine Grenze von der Gottlosigkeit überschreiten und Gott hat ihnen nichts mehr zu sagen. Ich sage Ihnen, es ist ein schrecklicher Moment. Und ich wünsche niemandem von Ihnen, dass Sie das je erleben, aber es ist möglich. Ich werde Ihnen dazu eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament. Ich werde sie bewusst auf die heutige Zeit übertragen. Und zwar ist es die Geschichte von zwei Städten, Sodom und Gomorra. Die Menschen in diesen beiden Städten waren aufgeklärt, man war durchaus religiös, aber Gott gegenüber hat man einfach mehr oder weniger gleichgültig gelebt. In einer von diesen beiden Städten hat ein gottesfürchtiger Mann gelebt, der Lot. Und er hat die Leute immer wieder gewarnt. Er hat gesagt, Leute, ihr müsst Gott ernst nehmen. Gott lässt sich nicht spotten. Bitte nehmt Gott ernst. Aber die Leute haben gelächelt. Sie haben gesagt, Lot, wir haben dich ja gern. Und wir finden das auch toll, dass du da in unserer Stadt wohnst. Aber weisst, wir sind ja auch religiös. Und wir haben ja auch irgendwo unseren Glauben. Und sie haben mehr oder weniger weitergelebt, wie wenn es kein Gott gäbe. Und dann erzählt die Bibel, ist irgendwann das Mass der Sünde in diesen beiden Städten voll gewesen. Und Gott holt den Lot und seine Familie aus der Stadt raus. Und dann bricht die Bibel, wie Gott Feuer und Schwefel vom Himmel hat regnen lassen. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, wenn es damals gegeben hat, dann wären die Leute in die Luftschutzkeller runtergelaufen. Und dann sind sie da gesessen und dann ist es immer heißer geworden. Immer heißer, immer heißer. Und dann kann ich mir vorstellen, wie die Leute anfangen miteinander zu reden. Und vielleicht hat der eine zum anderen gesagt, du, der Lot hat recht gehabt. Ja, sagt der andere, der Lot hat recht gehabt. Wir hätten auf den Lot hören sollen. Und dann hat vielleicht einer gesagt, aber wir können es ja noch probieren. Der Lot hat ja immer gesagt, wir sollen beten. Komm, wir fangen an zu beten. Und dann haben sie angefangen zu beten. Sie haben zu Gott geschrien. Gott, erbarm dich über uns. Aber Gott hat den Menschen nichts zu sagen gehabt. Nichts mehr zu sagen gehabt. Gott hat geschwiegen. Das Feuer ist einfach weitergelodert. Und dann hat Menschen bestimmt anfangen zu fluchen, kann man sich ja vorstellen. Aber Gott hat den Menschen nichts mehr zu sagen gehabt. Gott hat einfach geschwiegen. Die Flammen haben weiter prasselt. Ich sage es Ihnen nochmal. Es gibt eine Grenze von der Gleichgültigkeit. Es gibt eine Grenze von der Gottlosigkeit. Wenn die ein Mensch überschreitet, dann hat Gott dem Menschen nichts mehr zu sagen. Gott sagt an einer Stelle in der Bibel, ich habe euch gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Und ich will sie einfach bitten, wenn Gott sie schon mal gerufen hat, vielleicht in einer ähnlichen Veranstaltung, vielleicht in einem Alpha-Life-Kurs, vielleicht in einem Gottesdienst, vielleicht haben sie gläubige Kinder oder gläubige Eltern oder einen gläubigen Ehemann oder eine gläubige Ehefrau oder irgend so. Und sie haben gemerkt, Gott hat mich schon mal angerührt. Gott hat mich schon mal wirklich berührt. Dann bitte ich sie, geben sie ihm eine positive Antwort. Nicht, dass er irgendwann einmal zu ihnen sagen muss, du, ich habe dich gerufen. Aber du hast nicht geantwortet. Schweigen von Gott ist manchmal der Anfang vom Gericht von Gott. Warum lässt Gott das zu? Ich bin froh, dass ich Ihnen noch einen vierten Punkt sagen kann. Gott ruft in ganz vielen Fällen Menschen durch Leid und Elend in seine Nachfolge. Schauen Sie, wir sind so gestresste Menschen. Und vielen Menschen geht es so unverschämt gut, dass man den Eindruck hat, man braucht Gott gar nicht. Immer wieder begegne ich Leute, die sagen, ja, ich habe gar keine Zeit, um mich mit Gott zu beschäftigen. Oder Leute sagen mir, ich brauche Gott gar nicht, es geht mir so dermaßen gut. Und darum führt uns Gott manchmal in eine Grenzsituation hinein. Verstehen Sie den Begriff? Wir erleben einen ganz schlimmen Unfall. Um ein Haar, wir wären tot. Jetzt wachen wir auf und überlegen uns, wo wären wir jetzt, wenn wir tot wären. Wir wären schwer krank, haben endlich einmal Zeit, über die wichtigsten Fragen von unserem Leben nachzudenken. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Unsere Ehe fängt an zu kriseln. Wir werden arbeitslos. Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Und plötzlich fangen wir an, uns mit Gott auseinandersetzen. Kennen Sie das Sprichwort? Man sagt ja manchmal, Not lehrt beten. Sagt man das einmal, Rital? Not lehrt beten? Da ist schon etwas dran. Natürlich, Not lehrt auch fluchen, das ist keine Frage. Aber wie viele Menschen sind letztlich durch Leid und Elend zum Glauben an Jesus gekommen? Ich denke an eine Modeinkäuferin. In ihrem Leben ist zuerst mal einfach alles glatt gelaufen. Villa mit Swimmingpool, zwei gesunde Kinder, glücklich verheiratet, Erfolg im Beruf. Aber wie so bei vielen Leuten, Gott hat in ihrem Leben keine Rolle gespielt. Eines Tages erkrankt eins von ihren Kindern an einer ganz schlimmen Virusinfektion. Es kommt ins Krankenhaus, der Arzt könnte ihm nicht helfen. Es magert ab auf Haut und Knochen. Die Mutter besucht natürlich regelmäßig das Kind. Und wo sie wieder einmal an dem Bettli sitzt, das Häufchen Elend sieht, da bricht sie als Mutter mit ihrem Herz, Mutterherz, sie bricht innerlich zusammen. Es packt sie nicht mehr. Sie ist heimgegangen und auf dem Heimweg betet sie und sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich einfach, erlöse mein Kind von dem Leiden. Lass es sterben. Ein paar wenige Tage stirbt das Kind. Und dann fängt ihr das Leben an zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Ihre Ehe fängt an kriseln. Und dann lernt sie überzeugte Christen kennen. Sie merkt bald einmal, die Christen haben etwas, wo ihr fehlt. Sie haben einen Halt, sie haben ein Fundament, sie haben etwas, wo sie eigentlich dringend braucht. Sie hat ganz viele Gespräche mit ihren neuen christlichen Freunden. Sie erfährt ganz viel über Jesus. Und dann eines Tages ist es so weit, sie weiss genug von Jesus. Mit einem von ihren christlichen Freunden betet sie. Sie bittet Jesus ganz konkret um Vergebung von ihren Sünden. Bittet Jesus in ihr Leben hineinzukommen. Und dann erlebt sie etwas. Das erleben nicht alle so, aber sie erlebt das so. Nämlich, dass ein tiefer Frieden und irgendwo eine Kraft in ihr Herz hineinströmt. Die Situation verändert sich zuerst einmal überhaupt nicht, aber sie kommt Kraft, das Ganze zu tragen. Jahre später sagt sie, das, was ich damals erlebt habe, werde ich nie mehr erleben. Und ich wünsche natürlich niemandem, dass er so etwas erlebt. Aber sie sagt, für mich ist es ganz wichtig gewesen. Weil in dieser notvollen Situation habe ich Jesus gefunden und darüber bin ich so froh und dankbar. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber vielleicht sind sie in ganz grossem Leid, in ganz grossem Elend. Hören Sie, das ist ein Ruf Gottes an ihr Leben. Er ruft sie dadurch in seine Nachfolge. Jetzt denken Sie vielleicht, Beat, das klingt alles irgendwo sehr interessant. Das klingt irgendwo auch alles logisch und folgerichtig, aber alles, was du jetzt sagst, stimmt nur, wenn Gott wirklich ein Gott von der Liebe ist. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt ganz ernsthaft, Beat, woher weißt du, dass Gott uns wirklich liebt? Ich meine, du kannst offensichtlich Fragen nicht restlos beantworten. Warum bist du trotzdem so sicher, dass Gott uns unendlich lieb hat? Das ist eine sehr gute Frage. Und die möchte ich Ihnen jetzt gern beantworten. Denken Sie mal einen Augenblick gut mit. Was ist einer der grössten Beweise, dass uns jemand lieb hat? Nun, einer der grössten Beweise ist natürlich, wenn wir selber in einer notvollen Situation sind, sagen wir, es geht um Leben und Tod, und jetzt rettet uns jemand und in dieser Rettungsaktion opfert er sein Leben, er stirbt dafür. Können Sie das nachvollziehen? Also nochmal, Sie sind in einer lebensgefährlichen Situation, jemand rettet Sie und dabei opfert er sein Leben. Mal ganz ehrlich, mehr kann ein Mensch eigentlich nicht tun, oder? Das ist wirklich ein unglaublicher Ausdruck, dass jemand uns gern hat. Und schauen Sie, genau das hat Jesus gemacht. Er ist auf die Welt gekommen und er ist an dem Kreuz für unsere Sünden gestorben. Vielleicht sind Sie schon mal vor einem Bild gestanden von dem Kreuzigten. Und Sie haben das Bild so angeschaut, Jesus mit der Dornenkrone, das Blut, das runtergelaufen ist, blutig geschlagene Leib, die schrecklichen, langen Nägel, die man ihm durch die Hände und durch die Füße getrieben hat. Und Sie haben vielleicht das Bild angeschaut und Sie haben sich gefragt, warum hängt Jesus an dem Kreuz? Er hat doch nur Gutes da. Er hat doch nur geliebt. Wie wunderbar ist er mit kranken Menschen umgegangen. Er hat sie gesund gemacht. Wie herrlich ist es für leprakranke Menschen gewesen. Wenn er denen begegnet ist, dann hat er sie berührt. Ja, er hat sie sogar gesund gemacht, geheilt. Ah, sagen Sie, das ist nichts Spezielles. Es gibt auch heute Leute, die sich um leprakranke Menschen kümmern. Ja, das ist schön. Aber in der damaligen Zeit hat man solche Menschen einfach aus der Gesellschaft verstoßen. Die Leute waren einsam. Und jetzt ist Jesus gekommen, hat sie berührt, hat sie geherzt, hat sie gesund gemacht. Wie wunderbar muss es für die Kinder gewesen sein. Die sind einfach zu ihm hingelaufen. Ich frage mich manchmal, wie liebevoll muss er die Kinder angeschaut haben. Verstehen Sie, Jesus hat nur Gutes da. Jesus hat nur geliebt. Und trotzdem muss er auf eine so eine brutale Art und Weise am Kreuz sterben. Warum denn eigentlich? Die Bibel sagt, wegen unseren Sünden. Wegen unseren Sünden ist er verwundet und zerschlagen worden. Und ich will Ihnen heute Abend einmal vor Augen malen, was das heisst. Jesus hängt am Kreuz und er stirbt am Kreuz, weil wir alle immer wieder Tendenz haben, Gott gegenüber gleichgültig zu sein. Wissen Sie, das ist die schlimmste Sünde, die ein Mensch tun kann. Jesus hängt an dem Kreuz und er stirbt an dem Kreuz, weil wir alle immer wieder mit unseren Händen sündigen. Darf ich Sie mal bitten für ein paar Augenblick? Schauen Sie mal Ihre eine Hand an. Schauen Sie mal Ihre Hand an. Bitte gerade jetzt alle. Gut. Ich weiß nicht, wie es mit Ihrer Hand ist, aber schauen Sie jetzt meine Hand an. Soll ich Ihnen sagen, die Hand, die Sie da sehen, wie oft deutet die Hand auf andere Menschen, immer ist der andere schuld, nur nie ich. Da bin ich absoluter Spezialist. Wie schnell wird unsere Hand zur Fußspalt? Wie schwer fällt es uns, einem Menschen, der an uns schuldig geworden ist, von ganzem Herzen vergeben? Vielleicht haben unsere Hände auch Sachen mitlaufen lassen, die uns nicht gehören. Darum ist Jesus am Kreuz gehangen. Er ist an dem Kreuz gehangen, an dem Kreuz gestorben, weil wir alle schon mit unserem Mund böse, gemeine, verletzende Sachen gesagt haben. Vielleicht sogar gotteslästerliche Sachen. Vielleicht haben wir sogar Gott verflucht. Er hängt an dem Kreuz und er stirbt an dem Kreuz, weil wir alle mit unseren Augen immer wieder neidisch auf andere Menschen schauen. Der andere hat schönere Haus, schnellere Auto, die bessere Arbeitsstelle, die nettere Familie und so weiter. Er hängt an dem Kreuz und ich lage es jetzt nicht an. Aber ich sage es ganz bewusst, weil ich weiß, es gibt Leute unter uns, die ganz sicher das machen. Er hängt an dem Kreuz, weil unter uns Männer sitzen, vielleicht auch einzelne Frauen, die mit ihren Augen immer mal wieder pornografische Bilder anschauen. Darum hängt er am Kreuz. Ich könnte die Liste beliebig erweitern. Wir alle haben gesündigt. Und schauen Sie, der heilige, gerechte Gott müsste uns eigentlich bestrafen. Und die Strafe, die man verdient hätte, ist die ewige Nacht, ist die ewige Verdammnis, ist die Hölle. Die Bibel sagt an einem Ort, Sünde ist Verderben von den Leuten. Und damit wir eben genau das nicht erleben müssen, hat Jesus all das Leiden über sich ergehen lassen. Die Geiselhieb, das ungerechte Urteil, das schreckliche Kreuz, die furchtbaren Nägel. Und schauen Sie, der Tiefpunkt von seinem Leiden war, er hängt an dem Kreuz. Und dann presst er aus seinen Lippen und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus hat es nicht so leichtfertig gesagt wie wir, das vielleicht auch schon mal gesagt haben, obwohl es gar nicht stimmt. Aber Jesus hat dort an dem Kreuz die tiefste Gottverlassenheit durchgemacht. Er hat die Hölle durchgemacht. Wissen Sie, Hölle ist nichts anderes als der Ort, wo wir Gott los sind. Wenn er manchmal in der Hölle ist, ist er an dem Ort, wo er Gott los ist. Und genau das hat Jesus über sich ergehen lassen. Er ist von Gott verlassen. Und dann ist Jesus gestorben. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern er ist real. Er ist körperlich. Er ist wirklich auferstanden. Und jetzt sagt die Bibel, nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns Sünden vergeben. Nur weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns Gemeinschaft schenken mit dem lebendigen Gott. Nur weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns ewiges Leben schenken. Das heisst, Leben, das über das Leben ausgeht. Nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist und weil er auferstanden ist und lebt. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum ich zutiefst überzeugt bin, dass Jesus uns lieb hat. Auch wenn ich ganz viel Leid, auch wenn ich ganz viel Elend nicht verstehe, ich weiß, er hat uns gern, weil er hat das grösste Opfer gebracht, das er überhaupt hat können bringen, weil er uns so gern hat. Aber jetzt kommt noch etwas ganz Entscheidendes. Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben ist. Aber, obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist, hat das nicht automatisch Auswirkungen für alle Menschen. Also Jesus kommt jetzt nicht zu uns und sagt, hör mal, ich bin für dich gestorben, ob du das jetzt willst oder nicht, du musst es einfach annehmen. Du musst es annehmen, dass ich dir Sünden vergebe. Du musst es annehmen, dass ich dir Gemeinschaft mit Gott schenke. Du musst es annehmen, dass ich dir ewiges Leben schenke. Das macht Jesus nicht so. Sondern Jesus kommt jetzt zu jedem Mensch und er bietet jedem Mensch Vergebung von der Sünde, Gemeinschaft mit Gott und das ewige Leben an wie ein Geschenk. Aber was muss man mit einem Geschenk machen? Man muss es annehmen. Kann man das Geschenk ablehnen? Ja, das kann man. Man macht es normalerweise nicht, aber es ist möglich. Und genauso ist es mit dem, was Jesus gemacht hat. Man muss es mal annehmen. Und das Annehmen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder ich habe es gestern so gesagt, das nennt die Bibel Bekehrung. Also Bekehrung ist nicht etwas Unheimliches, nicht etwas Mystisches oder was weiß ich, sondern Bekehrung ist eigentlich nichts anderes, als ich nehme das mal an, was Jesus für mich gemacht hat, wie ein Geschenk im Glauben. Und ich möchte Ihnen heute Abend anhand von einer Zeichnung zeigen, wie man sich konkret für Jesus entscheidet. Diejenigen, die mich schon ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich die Zeichnung schon oft gezeigt habe, auch da in dieser Kirche. Aber ich zeige sie immer wieder gern, weil sie so eindeutig und klar zeigt, wie man sich für Jesus entscheidet. Sie sehen da einen Kreis. Der Kreis stellt das Leben von einem Menschen dar. Also wir machen es ganz persönlich, es ist Ihr Leben oder mein Leben. Und jetzt bitte ich Sie, nehmen Sie es ganz persönlich. Also der Kreis, das ist Ihr Leben. Die dunklen Punkte, die Sie da sehen, das ist ein Symbol für unsere Sünden. Das heisst, wir haben alle gesündigt. Und das kleine Kreuz ist ein Symbol für Jesus, der für uns an dem Kreuz gestorben ist. Und jetzt lehrt die Bibel, das ist der Zustand von jedem Menschen, der auf die Welt kommt. Also es spielt keine Rolle, ob ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin oder in einem atheistischen. Es spielt keine Rolle, ob ich als Kind getauft worden bin oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob ich religiöser bin oder weniger religiös bin. Die Bibel sagt einfach, das ist der Zustand von jedem Menschen auf dieser Welt das erste Mal. Oder anders ausgedrückt, das ist der Zustand von jedem Menschen, der sich noch nicht klar und eindeutig für Jesus entschieden hat, der sich also noch nicht bekehrt hat. Er hat gesündigt und Jesus ist für ihn am Kreuz gestorben. Und jetzt die Entscheidung, der erste Schritt ist, dass ich Jesus in einem Gebet meine Sünden bekenne. Ich habe das dargestellt mit ein paar Pfeil. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das macht man einfach in einem ganz persönlichen Gebet zu Jesus, dass man sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Und ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sünden. Und dann kann man das ganz unterschiedlich machen. Einige Leute bekennen ganz konkret Jesus ihre Sünden. Also sie sagen, Herr Jesus, ich habe das falsch gemacht und das und das und das. Bitte vergib mir all die Sünden. Andere wissen das nicht mehr so genau und sagen das mehr allgemein. Sagen, jawohl, Herr Jesus, ich habe ganz viel falsch gemacht. Ich habe viel gesündigt, ich habe in Gedanken gesündigt, in Wort gesündigt, ich habe falsch gehandelt. Bitte vergib mir einfach all die Sünden. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiss. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und das Besondere ist, in dem Augenblick, wo ich so zu Jesus komme, vergib mir Jesus alle meine Sünden. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und Vergebung von der Sünde heisst, ich darf weiterleben, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Wie wenn ich nie etwas Falsches da hätte. Wie wenn ich nie etwas Falsches gesagt hätte. Wie wenn ich nie etwas Falsches gedacht hätte. Wie wenn ich immer alles vollkommen gemacht hätte. So sieht Gott mich genau so. Absolut perfekt, vollkommen. Das ist Vergebung. Aber jetzt kommt noch etwas Entscheidendes. Das ist noch keine ganze Entscheidung für Jesus. Das ist noch keine ganze Bekehrung. Und ich merke immer wieder, das wissen ganz viele Leute nicht, auch christliche Leute nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennen sollte. Es wäre eine halbe Bekehrung, wenn es das geben würde. Aber sie sind noch kein Kind, wenn sie nur Sünden bekennen. Sondern der entscheidende Schritt ist, dass sie Jesus bewusst im Glauben in ihr Leben aufnehmen. Der Schlüsselvers, wie man ein Kind von Gott wird, wie man ein Christ wird, ist nämlich Johannes 1, Vers 12, wo es heisst, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das machen wir auch in einem Gebet. Indem man einfach weiterbetet und sagt, Herr Jesus Christus, und jetzt bitte ich dich, komm du in mein Leben rein. Mein Leben soll dir gehören, von jetzt an und für immer. Lass mich nie mehr los. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch ehrlich zu Jesus kommt, so betet, kommt Jesus durch den Heiligen Geist ins Leben von dem Menschen rein. In dem Moment ist der Mensch ein Kind vom lebendigen Gott. Gott ist sein himmlischer Vater. Die Bibel will damit sagen, wir kommen in eine ganz enge Liebesbeziehung mit Gott. Und in dem Augenblick, wenn ein Mensch stirbt, kommt er ganz sicher in den Himmel. Und das Besondere ist, er weiß, dass er ganz sicher in den Himmel kommt. Weil Jesus in sein Leben hineingekommen ist. Aber man muss sich einmal klar für Jesus entscheiden. Und jetzt werde ich Sie fragen, haben Sie sich einmal wirklich in der Art, wie es in der Bibel steht, für Jesus entschieden? Ich werde Sie fragen, welcher von diesen beiden Kreisen entspricht am ehesten Ihrem Leben? Vielleicht möchten Sie sagen, ja, es ist ganz klar, das ist mein Leben. Ich habe Jesus noch kaum um Vergebung von meinen Sünden gebeten. Vielleicht möchten Sie auch sagen, nein, das ist mein Leben. Ich bin auf halbem Weg stehen geblieben. Je länger ich über mein Leben nachdenke, umso mehr muss ich sagen, das war jahrelang mein Zustand. Wissen Sie, ich habe gewusst, dass man um Vergebung bitten muss. Ich habe das jeden Abend vor dem Einschlafen gemacht. Ich hätte gar nicht schlafen können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber irgendetwas hat gefehlt und ich habe das gewusst. Ich habe Jesus nicht in mein Leben aufgenommen. Und ich mag mich erinnern, 1977, im Oktober, in einer ähnlichen Veranstaltung, habe ich dann den Schritt endgültig und klar gemacht und ich bin so froh und so dankbar, dass ich den Schritt damals mit Jesus festgemacht habe. Und ich will Sie ermutigen, wenn Sie sagen, ja, das ist mein Leben. Natürlich habe ich Sünde in meinem Leben. Oder wenn Sie vielleicht sagen, nein, ich bitte zwar Jesus schon um Vergebung, aber ich habe Jesus nie konkret eingeladen, in mein Leben hineinzukommen, die Herrschaft von meinem Leben zu übernehmen. Dann werde ich Sie heute Abend ermutigen und ich werde Sie einladen, eine konkrete Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ich werde Ihnen auch jetzt wieder eine Gelegenheit geben. Die mich kennen, wissen, dass ich solche Abende nicht einfach abschliesse. Und dass ich einfach sage, machen Sie jetzt mit dem, was Sie wollen. Ich finde das immer wieder sehr brutal. Sondern ich werde Ihnen eine konkrete Möglichkeit geben, eine Gelegenheit geben, Jesus jetzt heute Abend eine Antwort zu geben. Und wir werden das jetzt so machen, ich werde beten, dann werden wir miteinander ein wunderschönes Lied singen. Achten Sie bitte auf den Text. Es heisst nämlich, Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Am Anfang von dem Lied werden ein paar Mitarbeiter dafür kommen zum Kreuz. Auch ich werde wieder zu dem Kreuz gehen. Und dann werden wir das Kreuz heute Abend zum Treffpunkt machen. Und dann werde ich Sie einladen, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann nehmen Sie Ihren Mut zusammen und bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie einfach dafür zum Kreuz kommen. Und damit irgendwie zeigen, genauso wie ich jetzt symbolisch zu dem Kreuz komme, genauso werde ich in Wirklichkeit zu Jesus. Ich möchte, dass er mir meine Sünden vergibt. Ich möchte, dass er in mein Leben hineinkommt. Sie fragen vielleicht, ja, warum soll ich dafür kommen? Schauen Sie, die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer aber mit dem Mund bekannt, ist gerettet. Und ich sage Ihnen, wenn Jesus das möchte, das Bekenntnis, dann macht er das nicht, um uns zu quälen, sondern weil er genau weiss, die anonymen Christen, von denen man nie so recht weiss, ja, haben sie sich jetzt für Jesus entschieden oder nicht? Was manchmal selber nicht genau wissen, die haben oft Probleme im Glauben. Da ist keine Dynamik, da ist kein Brennen, da ist kein Feuer da. Und wie gesagt, oft fragen sie sich selber, ja, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder bin ich es nicht? Und darum werde ich Ihnen Mut machen, ich werde Sie wirklich einladen. Haben Sie den Mut, kommen Sie dafür. Ich werde Sie auch einladen, wenn Sie die Entscheidung vielleicht schon mal im Herzen getroffen haben. Aber Sie haben das noch nie jemandem gesagt. dann bringen sie es heute zum Ausdruck und kommen sie einfach dafür. Was passiert, wenn sie vorkommen? Wir werden dann in einen anderen Raum gehen. Dort werde ich ihnen noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen, einfach als Ermutigung. Und dann helfen wir ihnen zu einem guten, persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch werden wir sie nicht in Verlegenheit bringen, wir werden nicht dumme Fragen stellen, sondern wir werden ihnen einfach helfen, ihre Fragen beantworten, ihnen noch einmal anhand von ein paar Bibelstellen zeigen, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann würden wir gerne mit ihnen zusammen beten, wenn sie das möchten. Und sie können einfach die Entscheidung für Jesus einmal ganz bewusst festmachen. Wir werden ihnen noch etwas schenken, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen fürs Leben mit Jesus Christus. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde eigentlich gerne vorkommen, aber allein schaffe ich das einfach nicht. Dann ist das kein Problem. Sagen Sie es der Person, die Sie eingeladen hat, die vielleicht jetzt neben Ihnen sitzt, stupfen Sie sie und sagen Sie, du, ich will Jesus eine Antwort geben. Ich will dich gerne vorkommen. Könntest du mich nicht begleiten? Und ich bin ganz sicher, die Person wird gern mit Ihnen dafür kommen. Wenn Sie möchten, dann im Gespräch dabei sein. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich Ihnen noch einen letzten Kreis zeigen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil sich einige wahrscheinlich noch nicht gefunden haben. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Christ. Das ist ein Mensch, der sich einmal für Jesus entschieden hat. Sie sehen, Jesus ist in seinem Leben drin, aber es ist ein grosses Problem. Jesus ist nicht in der Mitte. Er ist irgendwo am Rand. Ich brauche gerne ein Bild. Jesus sitzt nicht auf dem Thron von unserem Leben. Er sitzt nicht an der Schaltzentrale von unserem Leben. Er ist nicht der Herr in unserem Leben. Das sind die Menschen, die Sünde in ihrem Leben einfach tolerieren. Das sind Menschen, die das Feuer für Jesus verloren haben. Sie wissen, Jesus hat einmal gesagt, ich habe etwas gegen dich, hat er zu Gläubigen gesagt, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann fordert er die Gläubigen auf, sagt, kehr um, fang neu an. Vielleicht sind sie da und sagen, ja, das stimmt, mein Feuer für Jesus ist weg. Ich lebe in vielen Traditionen, ich gehe natürlich noch in eine Kirche, ich gehe in eine Freikirche, ich lese vielleicht sogar noch ab und zu eine Bibel, wenn es gut geht, aber eigentlich ist kein Feuer da, ist kein Brennen da mehr. Ich habe kein Anliegen für andere Menschen und so weiter. Wenn das Ihre Situation ist, lassen Sie es doch nicht anstehen. Jemand hat einmal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, weil Sie machen keine Erfahrung mit Jesus. Es ist furchtbar langweilig, aber irgendwie ein schlechtes Gewissen haben Sie doch immer, weil Sie irgendwo nicht konsequent leben. Machen Sie einen neuen Anfang. Machen Sie eine Erneuerung. Sagen Sie, Herr Jesus, es fällt mir enorm schwer, das jetzt zuzugeben. Aber ich will ehrlich sein. Ich möchte zu dir kommen und ich möchte ganz neu bitten, dass du in die Mitte von meinem Leben kommst. Du sollst wieder etwas von meinem Leben haben. Und wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie auch, kommen Sie voran. Auch wenn Sie vielleicht die meisten von Ihnen Sie kennen, Sie denken, oh, was denken die anderen? Spielt doch keine Rolle. Lassen Sie die anderen denken, was sie wollen. Es geht jetzt um Sie und um Ihre Beziehung zu Jesus Christus. Gott möge Sie reich segnen. Ich würde jetzt gerne beten und wenn es von Ihnen her möglich ist, bitte ich Sie, dass Sie sich dazu erheben und dass Sie dann auch während dem Einladungslied einfach stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du all unsere Fragen, all die Sachen, die uns bewegen, auch bei dem Leid und bei dem Elend, das es weltweit gibt, aber auch, wo wir persönlich erleben, danke, dass du uns verstehst. Und Herr Jesus, auch wenn viele Fragen nicht beantwortet werden können, etwas ist glasklar, nämlich, dass du uns gern hast. Ja, noch mehr, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du als in deiner grossen, unendlichen Liebe auf die Welt gekommen bist. Dass du die Herrlichkeit verlassen hast vom Himmel, dass du Mensch geworden bist und dass du so tief abgestiegen bist, dass du an dem Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass du dort deine Liebe so etwas zum Ausdruck gebracht hast. Mehr hast du nicht können tun. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du real erfahrbar bist, wenn man zu dir kommt. Und jetzt, Herr Jesus, bitte ich dich für all die Menschen, die da sind und sich noch nicht klar für dich entschieden haben. Bitte gib ihnen jetzt Mut, eine klare und eindeutige Entscheidung für dich zu treffen. Ich bitte dich, gang jetzt nochmal durch die Reihe. Bleib nochmal vor jedem stehen, red zu seinem Herz, berühre sein Herz. Und gib Mut, einen klaren Schritt zu dir zu tun. Und ich bitte dich auch für diejenigen, die mit dir unterwegs sind, aber wo irgendwo gemerkt haben, sie tolerieren die Sünde in ihrem Leben, wo irgendwo gemerkt haben, du bist nicht an erster Stelle, da ist kein Feuer, kein Brennen, da ist manchmal Tradition. Gib wirklich Mut zu einer klaren Neuhingabe an dich, zu einer Erneuerung mit dir. Und jetzt danke ich dir, dass du da bist und dass du einfach deine Hand weit aufmachst und wartest, dass Leute zu dir kommen. Amen. Wir bleiben stark.